Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Infosendung auf Rabe. I Can't Get No Satisfaction von den Rolling Stones ist eine dieser Hymnen aus den 1960er Jahren, die bis heute überlebt haben. Aber nicht nur das, auch viele Ideen, die vor 50 Jahren geboren wurden, Kunst und Politik, haben bis heute überlebt. In unserer Rubrik Zeitsprung gehen wir ins Jahr 1967 und 68 zurück und besuchen die Berner Version des berühmt-berüchtigten Summer of Love. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bevor wir 50 Jahre zurückblenden, verweilen wir noch einen Moment in der Gegenwart. Und da gibt's zuerst gute Nachrichten für alle Rabe-Hörer und Hörerinnen. Die Chancen steigen, dass wir noch eine Weile für euch senden dürfen, denn gestern hat die zuständige Nationalratskommission beschlossen, dass die sogenannte No-Bilag-Initiative unverändert und ohne Gegenvorschlag dem Volk vorgelegt wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Parlament dem Kommissionsentscheid folgen. Das heißt, das Stimmvolk stimmt wahrscheinlich nächstes Jahr über das Vorhaben ab, der SRG und zahlreichen Lokalfernsehen und Radios die Gebührengelder zu streichen. Ohne Gegenvorschlag dürfte es die Initiative schwer haben, eine Mehrheit beim Stimmvolk zu gewinnen. Würde nämlich die sogenannte No-Bilag-Initiative angenommen, würde auch Rabe massiv viel Geld fehlen. Höchstwahrscheinlich müsste Rabe den Betrieb dann einstellen oder zu einem kommerziellen Radio mit Werbung werden. Die Initiative Vaterschaftsurlaub jetzt ist zustande gekommen und wurde gestern eingereicht. Die politisch breit abgestützte Initiative fordert einen 4-wöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub in allen Branchen in der ganzen Schweiz. Im Moment beträgt der im Obligationenrecht sehr vage vorgeschriebene Urlaub für einen frisch gebackenen Vater lediglich einen Tag. Einzelne Gemeinden, Kantone, Branchen und Einzelunternehmungen haben schon heute einen mehrwöchigen Vaterschaftsurlaub in ihren Arbeitsverträgen. Berappen müssen diese Urlaube jedoch die Arbeitgebenden selber. Würde die Initiative angenommen, müsste eine staatliche Vaterschaftsversicherung eingerichtet werden. Heute beginnt in Hamburg der Gipfel für eine globale Solidarität, der Alternativgipfel zum G20-Gipfel, der übermorgen Freitag beginnt. Gleichzeitig finden in Hamburg verschiedene andere Protestveranstaltungen und Demonstrationen statt. Laut diversen Medienberichten, unter anderem in der Taz, kam es gestern zu einem gewalttätigen Polizeieinsatz gegen friedliche Demonstrierende im legendären St. Pauli-Viertel. Ein massives Polizeiaufgebot soll den Gipfel der mächtigsten 20 Länder der Welt sichern. Am G20-Gipfel nehmen zahlreiche umstrittene Persönlichkeiten teil, worunter die religiösen, fundamentalistischen Staatschefs Modi aus Indien und Erdogan aus der Türkei sowie Ultranationalisten wie Trump aus den USA und Putin aus Russland. Verschiedene Beobachter und Beobachterinnen gehen davon aus, dass sich die 20 Länder am G20-Gipfel eher voneinander entfernen, als dass sie gemeinsame Lösungen für die Probleme des Planeten finden werden. Mehr zum G20-Gipfel und den Protesten dagegen gibt's ab sofort als Blog-Ticker auf info.rabe.ch. Laut SRF hat Nordkorea gestern zum ersten Mal eine Interkontinentalrakete gestartet. Damit könnten in Zukunft möglicherweise Atomsprengköpfe bis in die USA geschickt werden. Als Reaktion auf den Raketentest veranstalten die USA im Moment eine gemeinsame Militärübung mit Südkorea. Zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns ein strahlend blauer Himmel bei heißen Temperaturen knapp über 30 Grad. Übermorgen Freitag wird es vorerst ebenfalls sonnig und rund 30 Grad heiß. Vor allem in der zweiten Tageshälfte steigt dann das Risiko auf Regen und Gewitter. Auch zum Ferienstart am Wochenende wird es sommerlich heiß und sonnig mit vereinzelten Hitzegewittern.
Radar Info. Zeitsprung.
5 Millionen Tote, ein Vielfaches an Verletzten und Vertriebenen, so lautete die traurige Bilanz am Ende des Vietnamkrieges. Ein Krieg, der zwischen 1955 und 1975 stattfand und eine ganze Generation prägte. Nicht nur bei den Kriegsbetroffenen in Südostasien und den USA, sondern auch hierzulande. Denn in den späten 60er Jahren begannen weltweit Tausende von Menschen gegen diesen Krieg zu protestieren. Aus dem Antikriegsprotest wurde eine Bewegung, die sich für mehr Freiheit, für Frieden und für eine gerechtere Welt einsetzte, die sogenannte 68er-Bewegung. Große Ereignisse wie der Summer of Love vor genau 50 Jahren in San Francisco, die Jugendunruhen in Deutschland und Frankreich 1968 und Woodstock 1969 gingen in die Geschichte ein. Aber auch in der Schweiz wurde in den späten 60er Jahren Geschichte geschrieben. Salim Staubli hat für uns den Zeitsprung gewagt.
Wir befinden uns im Jahr 1967, in einer Zeit geprägt von politischen Konflikten und mitten in einer der wohl wichtigsten gesellschaftlichen Revolutionen der vergangenen 50 Jahre. Mit ihrem Song «I can't get no satisfaction», zu Deutsch «Ich bin unbefriedigt», läuten die Rolling Stones das Zeitalter des politischen und sozialen Protestes musikalisch ein. Ein Weckruf für eine Welt, die sich aufgrund des Kalten Krieges in einer Art Winterstarre befindet. Bereits seit Jahren tobt in Vietnam einer der wohl grausamsten Kriege seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein Stellvertreterkrieg zwischen den Amerikanern auf der einen Seite und China respektive den Sowjets auf der anderen. Schätzungen zufolge kommen bis zu 5 Millionen Zivilistinnen und Soldaten ums Leben. Gleichzeitig beginnt sich die Jugend in Amerika und Europa aufzulehnen. Gegen ein patriarchales, veraltetes Establishment, das vergaß, mit der Zeit zu gehen. Gegen die Mächtigen, die einfach so über das Schicksal junger amerikanischer Soldaten befinden. Und gegen eine intellektuelle Elite an den Universitäten, die versucht, den Studierenden den Unterrichtsstoff längst vergangener Zeiten einzutrichten. Ein Protest, der auch in der Schweiz stattfindet. Mit ihrem legendären Konzert im Zürcher Hallenstadion im April 1967 bilden die Rolling Stones den Auftakt für die Protestwelle hierzulande. Die Band steht für den gesellschaftlichen Umbruch, für freie Liebe und für mehr Toleranz gegenüber Tabuthemen wie Drogen oder Homosexualität. Themen, die die Hippie-Jugend von damals faszinieren. Die Polizei hat Mühe, die Fans während dem Konzert in Schach zu halten. Es kommt zu Ausschreitungen und Gewaltakten. Die darauffolgenden Proteste gipfeln 1968, rund ein Jahr nach dem Rolling Stones-Konzert, in den Globus-Krawall in Zürich.
Zürich, Ende Juni. Jugendliche demonstrierten vor dem Globus-Provisorium gegen den Entscheid des Zürcher Stadtrates, das unbenutzte Warenhaus-Provisorium nicht der Jugend als autonomes Zentrum zu überlassen, sondern anderweitig zu vermieten. Zürich erlebte die ersten Straßenschlachten seit Jahrzehnten. Sowohl Demonstranten als auch Polizisten ließen sich zu Affekthandlungen hinreißen. Einerseits wurde mit Pflastersteinen und Bierflaschen argumentiert, andererseits oft unmotiviert drauf losgeprügelt. Bilanz dieser Krawalle: eine gerichtliche Untersuchung gegen fehlbare Polizisten und Demonstranten, parlamentarische Debatten auf kommunaler und kantonaler Ebene und eine gesamtschweizerische Diskussion über die tieferen Ursachen dieser Ereignisse.
Die 60er-Bewegung in der Schweiz geht in die Geschichte ein. Sie steht bis heute symbolisch dafür, was passiert, wenn man der Jugend nicht zuhört. Nicht ohne Grund kommen viele Protestierende aus Zürcher Studierendenkreisen, die ihren Unmut öffentlich kundtun wollten, über die steifen und veralteten Unterrichtsformen an den Universitäten. So auch der renommierte Buchautor und bekennende Alt-68er Willy Wottreng und sein langjähriger Freund, der Architekt Roger Gauthier. Gauthier lebte und studierte in den späten 60ern in Freiburg und Zürich. Er erinnert sich.
Für mich hat das 68 eigentlich im 68 angefangen. Ich war nicht am Rockkonzert, habe die Musik schon angehört und hatte wahrscheinlich die ersten langen Haare, was damals schon zu Hause Krach gab und Bemerkungen in der Stadt. Ich war wahrscheinlich der erste Langhaarige in Freiburg, denke ich. Und auch als man nach Freiburg die Rolling Stones Platten oder Beatles Platten brachte, war das schon etwas komisch. Aber es war für mich noch nichts Besonderes. Es war einfach ETH-Arbeit. Aber Zürich war diesbezüglich ein bisschen weiter als Freiburg.
Wie war das bei dir, Willi?
Ich war am Übergang vom Gymnasium an die Universität. Im Gymnasium waren wir eine Minimalistenklasse, die möglichst die Leistung verweigerte und sich mit anderen beschäftigte. Ich erinnere mich, dass an irgendeiner Maturfeier frecherweise bereits jemand aufstand und eine Diskussion verlangte. Und da ich Schülerorganisationspräsident gewesen war, weil ich mich gerne engagiere und vielleicht sogar ein bisschen hervortue, bin ich dann schnell an der Universität praktisch von Anfang an in die Redaktion des Zürcher Student gerutscht oder geholt worden. Und dann hatte ich den Genuss, bei den ersten Diskussionen dabei zu sein, ohne dass ich selber schon wirklich wusste, was Linkssein heißt oder was Sozialismus heißt.
Ihr beide wart ja in den späten 60er Jahren aktiv in der Zürcher Studentenbewegung. Welche persönlichen Beweggründe oder Motive hattest du denn konkret, um daran teilzuhaben, Willi?
Ja, das hat sich entwickelt. Man wird sich über die eigenen Motive vielleicht gar nicht im Klaren. Ich merke im Nachhinein, viel, viel später, dass ich in einem kleinbürgerlichen Milieu komme, in einer Gemeinde von Großbürgern, dass ich ein Katholik war, in einer Gemeinde oder in einer Region, Kanton Zürich, die protestantisch geprägt war. Ich merke, dass ich unkonventionelle Ansichten hatte, worauf die Lehrer ziemlich abschätzig reagierten. Und das hat irgendwie eine Art Trotz und Widerständigkeit entwickelt. Man beginnt aktiv zu werden über das Studententheater. Und plötzlich, weil rundum alles sich auch bewegt, ist man da in dieser Bewegung drin und muss anfangen, sich Gedanken machen, was man eigentlich von all dem findet. Da redet jemand von DDR, man hat noch nie etwas gehört. So.
Was waren deine Beweggründe, Roger?
Heute würde man sagen, es sind vor allem wahrscheinlich kulturelle und weniger politisch. Ich komme aus einer sehr politischen Familie, aber ich war eigentlich antipolitisch in meiner Familie. Als Beispiel einfach 1967 organisierte ich das Sommerarchitekturafest. Architekturafest war immer ein sehr designtes Fest, also gut und so organisiert. Und ich habe das in einer Kiesgrube organisiert, also völlig außerhalb Zürich. Ich wusste eigentlich zuerst gar nicht, was ich da machen sollte. Man hat mich beauftragt, das zu machen. Dann habe ich eine Kiesgrube gefunden, die war unter Wasser. Dann habe ich gesagt, da mache ich das Architekturafest. Ich habe eine Rockband aus London geholt und Busse organisiert. Wir haben die Kieswände haben wir besprayt. Und auf dem Wasser haben wir die Tanzbühne gebaut. So. Und das war, alle haben zuerst den Kopf geschüttelt. Und dann sind alle bis morgens geblieben, so ein Riesenfest. Und das war für die Architektur so wie ein Stilbruch, aber alle haben das lustig gefunden. Ich habe dann am Schluss einfach gehört, ja, ich hätte ein bisschen das Budget überzogen. Das war so ein Beweggrund, aber eigentlich nichts Böses gedacht.
Und eben auch du, man rutscht ein bisschen hinein und aus dem einen ergibt sich das Nächste. Oder jemand fragte, hey, machst du mit? Wir machen noch ein Fest gegen Vietnam oder ich weiß nicht was.
Und dann? Politisch würde ich sagen, politisch. Der erste soziale Ansatz ist eigentlich die Auflehnung gegen die sehr harte Unterdrückung in jeder Gesellschaftsschicht, also auch in der Bourgeoisie. An der ETH Architekturabteilung wurden die Studenten kaputt gemacht. Also es gab Studenten, die weinten vor 300-400 Studenten. Ich habe die gleiche Unterdrückung, habe 4 Jahre einsiedeln gemacht, das war also ganz hart. Und diese Unterdrückung, die hat mich eigentlich immer sehr bewegt und aufgeregt. Das sind vielleicht die politischsten Momente.
Nun war die Protestbewegung in der Schweiz ja relativ urban bezogen. Dennoch veränderte sich das autoritäre, hierarchische und patriarchale Gesellschaftsbild innerhalb der Schweiz während den letzten Jahrzehnten besonders. Also eigentlich genau das, was die Bewegung in den späten 60er Jahren erreichen wollte, aber wären wir ohne die Bewegung denn nicht auch an dem Punkt angelangt, an dem wir heute sind, respektive wären wir ohne die Bewegung an einem anderen Punkt, Willi?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde allerdings meinen, die Bewegung hat das eben wirklich bewegt oder beschleunigt. Über diese hypothetische Alternative kann ich auch nur spekulieren. Ich glaube, wir hatten zwar seltsame politische Parolen, solche, von denen man sagen kann, das bringt nichts, das ist Sackgasse. Aber im Kern, vielleicht haben die Parolen ja auch nur etwas verdeckt, im Kern, nämlich im gesellschaftlichen Anliegen oder was Roger gesagt hat, im Aufbrechen dieses Repressiven, würde ich sagen, kulturell war das ein voller Erfolg, ist man durchgekommen mit eigentlich diesem Wunsch nach einer gewissen Befreiung.
Anymore.
Zürich ging es in den späten 60ern relativ rau zu und her. In Bern hingegen entstand eine eher gemäßigte Bewegung, die sich vor allem mit dem kulturellen Wandel auseinandersetzte. Eine Plattform für politische Diskussionen bot damals die Junkere 37 in der Unteren Altstadt. Ein renommiertes Politzentrum, in dem unzählige sogenannte Nonkonformisten ein- und ausgingen, also Leute, die anders dachten und lebten als die gesellschaftliche Mehrheit. Dazu gehörten Schriftsteller, Liedermacher und Künstlerinnen wie beispielsweise Manni Matter, Friedrich Dürrenmatt, Merit Oppenheim oder Kurt Marti, um nur einige zu nennen. Eine der wohl auffälligsten Gestalten in der Junkere war der Berner Mythenforscher, Publizist und Musiker Sergius Golovin. Golovin, der ursprünglich aus Tschechien stammte und, wie er selber betonte, Zigeunerwurzeln hatte, organisierte viele Diskussionsabende in der Junkere 37. Er konnte schweizweit auf zahlreiche Bekanntschaften zurückgreifen und war gut vernetzt. Er pflegte Kontakte zu Schriftstellern wie Friedrich Dürrenmatt oder zu Rocken und Halbstarken, unter ihnen auch der Hells Angels-Gründer Tino Schippert. Golovins eigene Werke sind mysteriös, bisweilen nicht ganz einfach zu verstehen und dennoch faszinierend.
Auf den Weiden Krishnas tanzt Radha, tanzt Schritt um Schritt. Ob sie es weiß, ob sie es nicht weiß, tanzt Schritt um Schritt, stets nach der Flöte des göttlichen Hirten. Tanzt Radha, stets nach der Flöte des göttlichen Hirten. Tanzt Radha, tanzt sich selber, tanzt ihren Tanz. Tanzt Krishnas Tanz und Radha sagt, und Radha sagt.
Er war ein origineller Kopf, seltsamerweise ursprünglich ein Konservativer, ein Antikommunist auch noch, aber ein unheimlicher lustiger Erzähler, der alles querbürstete, was man überhaupt in die Finger kriegen kann, der die ganze Schweizer Geschichte letztlich zu einer Geschichte der Zigeuner gemacht hat. Wenn man ihn jetzt ein bisschen ernsthafter einordnet, könnte man ja vielleicht sagen, im 68 gab es drei Strömungen, von denen Golovin eine verkörperte. Es gab die frühe Strömung der Halbstarken und Rocker. Es gab die Hippie- und alternative, kulturell vielfältige, bunte Szene, die in Bern besonders stark war. Und es gab quasi die politisierte, letztlich schnell auf den Sozialismus sich richtende politische Bewegung. Und diese drei gehören zusammen. Und Golovin war ein wunderbarer Sprecher dieser zweiten alternativen Strömung.
Kann man denn sagen, dass Sergius Golovin mit seinem Schaffen auch die späten 60er Jahre beeinflusst hat?
Ich finde Golovin absolut unterschätzt. Ich muss noch sagen, dass ich in allen meinen Ansichten heute und gestern nicht die von Golovin teile. Muss ich vielleicht noch betonen, ich gehöre zur politischen Fraktion. Aber als Historiker rückwärts geblickt muss man sagen, Golovin gehört zu denen, die das Erdreich wirklich gelockert haben.
Sehr spannend finde ich auch die Beziehungen und Freundschaften, welche in den späten 60er Jahren zustande kamen. So kam es, das ist eine kleine Anekdote, 1969 zu einem kleineren Skandal, als der frisch gebackene Kulturpreisträger des Kantons Berns, Friedrich Dürrenmatt, den Rockerkönig und späteren Hells Angel Tino Schippert an die Preisverleihung mitnahm und sogar noch einen draufsetzte, indem er das Preisgeld einigen Nonkonformisten, darunter Sergius Golovin, vermachte. Willi, was haben denn ein Schriftsteller wie Dürrenmatt, ein Mythenforscher wie Golovin und ein berüchtigter Halbstarker wie Tino gemeinsam?
Die Sucht nach Erzählungen. Dürrenmatt saß halt doch auch krankheitsbedingt, gesundheitsbedingt ein bisschen in einem unbeweglich in einem Nest, und er wollte die Welt sehen und hören, und da hat Golovin ihm schon erzählt, und Golovin hat ihm dann noch diesen wahnsinnigen Rocker zugeführt, und zusammen mit einigen Flaschen guten Bordeaux gab das eine ziemlich gute Mischung.
Was bewunderte denn der intellektuelle Dürrenmatt derart an einer so verworrenen Persönlichkeit wie Tino?
Dass Tino eben keine verworrene Persönlichkeit war, sondern eine sehr poetische. Er hat einmal gesagt von Tino, das sei ein wandelndes Gedicht. Weil der einfach vom Auftreten über die Rede, über die Haltung eigentlich eine Erzählfigur verkörperte.
So der Buchautor und Journalist Willi Wottreng. Die 68er-Bewegung war äußerst breit und vielfältig, und doch hatte sie gemeinsame Forderungen. Die Jugendlichen strebten ein unabhängiges Zusammenleben an. Sie wollten ihrer Kreativität freien Lauf lassen, die Politik kritisch hinterfragen und sich gegen den Wohlstand auflehnen. Egal, ob sie nun Hippies, Halbstarke oder einfache Demonstrierende waren. Das war nicht umsonst. Die Energie, die die Jugend damals investierte in die Proteste, zahlte sich aus, sagt Alt-68er und Architekt Roger Gauthier.
Ich glaube, dass der Begriff und das Verständnis von Architektur hat es sehr verändert. Der Unterricht der Architektur hat es auch sehr verändert, weil wir ja eine alternative Architekturschule betreiben konnten ein Jahr lang. Es gab sehr, sehr viele breite Sachen. Es gab die sozialen Bewegungen, die Bewegung für die Lehrlinge. Es hätte sich vielleicht auch ohne das 68 entwickelt. Aber das 68 hat die Jugendlichen, die in Heimen eingesperrt waren, befreit. Hat den Lehrlingen einen solideren Lehrvertrag gebracht. Hat die Lehre, die Betriebslehre, gefestigt, aber im Sinne auch organisiert und kontrolliert. Für mich war der soziale Wohnungsbau sehr wichtig. Wir haben in der Architekturabteilung jede Woche mitten in der Stadt Meetings gehabt mit den Leuten, also über die Wohnungsnot, über was ist Wohnung, was ist Städtebau. Da gab es manchmal sehr viele Zuhörer im Schopfwil in Zürich. Manchmal wurde die Bewegung von der Polizei aufgelöst und so weiter.
Man könnte die Aufzählung unendlich weiterführen. Ich will nur quasi ein bisschen für mich zusammenfassend sagen, ich habe das als Generationenbewegung verstanden, sehe das im Rückblick als Generationenbewegung und sage es jetzt sehr pauschal, ich bin froh, dabei gewesen zu sein.
Ja, ich auch.
Und dennoch, Willi, in deinem neuen Roman beschreibst du eine Protagonistin, welche sich bisweilen beinahe, könnte man meinen, ein wenig Reue zeigt über gewisse Denkmuster, die sie in der damaligen Zeit an den Tag legte. Ist das auch bei dir persönlich der Fall?
Ja, ich bereue auch, dass ich Sympathien für Gewalttaten hatte, weil man muss sehen, dass irgendwann ging der Bewegung ein bisschen der Schnauf aus und man wusste nicht recht, wie weiter, und dann kam diese Stadtguerilla, und es ist schon fast eine Verzweiflungshaltung von vielen, dass sie irgendwie hofften, vielleicht würde das etwas bringen. Als dann aber wirklich Menschen umgebracht wurden, hat auch gleichzeitig, würde ich sagen, das Bewusstsein eingesetzt, so geht das ja auch nicht. Und ich behandle in diesem Roman eine Frau, die quasi sehr sympathisch behandelt wird, die aber irgendwie, man weiß nicht genau wie, im Bereich dieser Helferszene des städtischen Terrorismus tätig war. Und ich habe auch darüber geschrieben, weil das vielleicht ein Tabupunkt ist, den viele nicht gerne sehen, dass man natürlich gerne gewonnen hätte und ein bisschen auch bereit war, vielleicht da die Demokratie fahren zu lassen.
Angenommen, wir könnten die Zeit nochmals zurückdrehen, beispielsweise in das Jahr 1967 oder allgemein die späten 60er Jahren, würdet ihr noch einmal genauso handeln und denken wie dazumals?
Wow, jein. Also grundsätzlich würde ich mich noch einmal auflehnen gegen gewisse Sachen. Ich würde mich noch einmal auflehnen gegen den Vietnamkrieg, gegen die Art, wie Architektur unterrichtet wurde, gegen die Unterdrückung an den Schulen und Hochschulen. Und es gibt viele Sachen, man kann da alles aufzählen. Man muss auch sehen, dass die ganze politische Ausbildung oder Bildung der Jugend in der Gesellschaft von damals sehr schlecht war, wirklich sehr schlecht. Die Schweiz hat die Jugend sehr schlecht unterrichtet über was Demokratie genau ist und wie Demokratie genau funktioniert. Das war am Allgemeinen links, weil man dann in die linke Ecke geschoben wurde.
Willi, und du, würdest du noch einmal so handeln und denken?
Ich stelle fest, dass ich im Alter immer anarchistischer werde und ich hoffe, ich würde mich noch einmal in diese Sache stürzen und würde wünschen, dass ich das quasi mit ein paar Erfahrungen machen könnte, die ich erst später gemacht habe. Dann würde es aber noch einmal ziemlich lustig und heftig werden.
Ja, und ich glaube auch, wir würden wieder Fehler machen. Ja, klar. Es ist Politik und Bewegung ist immer eine Bewegung in die Zukunft. Die Offenheit der Gesellschaft ist ein wichtiges Resultat, jetzt würde ich einmal ganz stinkfrech behaupten, die es ohne die 68er-Bewegung nicht gegeben hätte, diese Offenheit.
Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 5. Juli auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch zusätzliche Infos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen, Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir über Cannabis, Munchies und selbstverständlich telefonieren wir dann mit unseren Korrespondentinnen am G20-Gipfel in Hamburg. Beigetragen zu dieser Sendung hat Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.